SRF 2 Kultur.
Heute mit den Künsten im Gespräch. Es geht um eine gescheiterte Utopie mit Blick aufs einstige Jugoslawien. Und es geht um ein Debüt in zwei Sprachen. Rebecca Giesler nämlich, sie rollt in ihrem französischsprachigen Roman Doncle eine düstere Familiengeschichte auf. Jetzt erscheint er auf Deutsch, übersetzt von der Autorin. Darüber sprechen wir gleich. Zum deutsch-koreanischen Theaterautor Bon Park, der untersucht im Bühnenstück Jugoslavia, ob in einer gescheiterten Utopie auch Hoffnung stecken kann. Klimawandel, Pandemie, Krieg in der Ukraine, das nämlich wirft Fragen, wie es uns gelingt, wie es uns gelingt, trotz dieser Bedrohungen Hoffnung auf ein gutes Leben zu bewahren. Damit setzt sich der Theaterautor Bon Park in seinem Stück ein mit einer Utopie. Er setzt sich auseinander, Jugoslavia, und dieser Utopie geht Igor Basic in den Widmerhallen der Bühnen Bern nach.
Wir befinden uns in der fernen Zukunft im Jahr 2109. Vier Personen in türkisen Trainingsanzügen stehen auf der Bühne, eine Art Waschraum in einer sozialistischen Fabrik. Die vier erinnern sich an eine Zeit, als es noch einen weltumspannenden Staat gab, der mehrere Jahrzehnte lang ein Paradies auf Erden darstellte. Der Name dieses Weltstaates war Jugoslavia.
Alle Probleme waren gelöst. Es war warm und die Hügel wieder grün.
Alle Völker und Tiere vereint in einer Nation.
Und was mal Tibet und China waren, das ist jetzt Jugoslavia.
Ja, oder auch Hongkong und China. Das war alles in Ordnung.
Und Israel und ja. Palästina.
Ja.
Und Nord- und Südkorea, ja. Sudan und Jemen.
Der Grund für diesen Weltfrieden war Es. Nachdem die Welt im Jahr 2023 durch eine globale Katastrophe in Eis und Stille versank, erschien wie aus dem Nichts dieses Es und erschuf im Jahr 2045 Jugoslavia. Dieser Weltstaat sorgte mehrere Jahrzehnte lang für Frieden und Glück auf Erden, ehe eine erneute Katastrophe die Welt wieder in den Abgrund riss. Nun also stehen diese vier Menschen da und schwelgen in Erinnerungen an diese Zeit.
Nie hat man sich geärgert.
Ich habe mich mit all meinen Nachbarn verstanden, egal wo sie herkamen. Am Ende, da gab man sich immer die Hand.
Ja, und sogar Geld. Und Religionen. Es war davor immer schwierig, aber danach war es das nicht mehr. Das war egal.
Egal.
Such Frieden halt.
Der deutsch-koreanische Autor Bon Park macht aus der Bühne einen Ort der Nostalgie. Er zeigt das Erinnern an eine gescheiterte globale Utopie namens Jugoslavia, eine unmissverständliche Anspielung an den ehemaligen sozialistischen Vielvölkerstaat Jugoslawien und die sogenannte Jugo-Nostalgie. Denn viele Menschen, die in Jugoslawien aufgewachsen sind und vor dem Zerfall dort gelebt haben, erinnern sich heute sehnsüchtig an jene Zeit. Es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel über die Jugo-Nostalgie. Und ich kann dieses Phänomen auch aus erster Hand bestätigen, da meine Eltern aus Bosnien stammen und immer wieder mal davon schwärmen, wie toll es damals in Jugoslawien gewesen sei. Alle hätten Arbeit gehabt, niemand hätte die Türen abgeschlossen und es hätte Brüderlichkeit und Einheit geherrscht zwischen Serben, Kroaten und Bosniaken. Bon Park macht aus diesem Erinnern an eine Staatsutopie das Erinnern an eine globale Utopie. Wie kommt aber ein deutsch-koreanischer Autor dazu, sich mit der Jugo-Nostalgie auseinanderzusetzen? Bon Park sagt im Interview:
Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da war ich in der Uni und da kam so ein ganz junger Professor, der war vielleicht so Mitte 30 oder so und sah total gescheit aus, so ein Akademiker, zweisprachig, also serbokroatisch und deutsch. Und hat so einen Vortrag gehalten über Tito. Und ich war damals 19 oder so, 19, 20. Und ich weiß noch, dass in meinem Kopf, ich kam ja gerade so aus der Schule, aus dem Gymnasium, dass wie so, es gibt Demokratien und Diktaturen. Und dann sah das für mich total aus nach einer Diktatur. Ne? Also dass dieser eine Typ, der war vorher im Militär, hat die Macht an sich gerissen und war dann bis zu seinem Lebensende an der Macht. Es gab einen Tito-Tag, in Stadien wurden so Choreografien für ihn gemacht. Es gab irgendwie so Gefängnisse für politische Gegner und so, ne? Und also für mich sah das von außen einfach aus wie so eine 0815-Diktatur. Und das war aber total spannend, dass ich sozusagen jetzt an die Uni kam und dachte, hier wird so ganz doll humanistisch gelehrt. Und der war aber total der Fan und hat so nur schöne Sachen über den gesagt. Dass der wie so, der mochte aber wirklich Kinder und der hat dem Land total gut getan und der konnte mit dem Westen und mit dem Osten und zur Beerdigung kamen irgendwie 160, 170 Staatsmänner und Frauen und haben getrauert und so. Und das fand ich erstmal total faszinierend.
Bon Park studierte damals in Berlin slawische Sprachen und Literatur und reiste immer wieder durch den Balkan, vor allem nach Belgrad.
Und dann habe ich da mehr recherchiert und dann auch in dieser, also 10 Jahre fast forward sozusagen zu der Stückentwicklung in Belgrad, habe ich gemerkt, dass das alles gar nicht so simpel ist und dass es da sehr verschiedene Meinungen dazu gibt.
Das Stück Jugo-Jugoslavia entwickelte Park vor 2 Jahren zusammen mit Schauspielerinnen und Schauspielern des Belgrader Schauspielhauses, wo es dann im November 2020 auf Serbisch uraufgeführt wurde. In der Recherchephase zum Stück ging Park der Jugo-Nostalgie auf den Grund.
Und das war total interessant, haben wir so ein Casting gemacht und dann haben wir die gefragt, was fällt dir ein bei dem Wort Jugo-Jugoslavia, bei dem Titel? Und die Älteren haben so total in Nostalgie geschwelgt irgendwie. Und die Jüngeren waren so, boah, hört mal auf mit dem Jugoslawien, wir sind jetzt in Serbien, ihr könnt nicht die ganze Zeit sagen, früher war alles besser, wir müssen jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen irgendwie. Und wir wollen hier leben, hier im Hier und Jetzt, und wir wollen nicht ständig hören, wie es so schön war damals. Und das war irgendwie erstmal interessant.
Auch interessant ist?
In dieser Diskussion, in dieser Recherche gab es selten konkrete politische Formulierungen oder politische Ideen, sondern immer nur das Gefühl von, dass es gut war. Und das haben wir dann so aufgenommen. Also wir haben versucht, alles auszusparen, diese Illusion zu erzeugen, dass es diesen Staat gibt und der perfekt funktioniert und ganz viele Regeln hat, damit der perfekt funktioniert. Aber wir sprechen nie über die Regeln. Also wir werden nie konkret. Wir sagen immer nur, dass alles gut war und lösen das eben über Metaphern oder Schulbuchgeschichten.
Genauso wie die Jugo-Nostalgiker ihrer Utopie nur wenig konkreten Inhalt geben können, genauso abstrakt ist die Utopie auch im Bühnenstück.
Niemand hat es zuvor bemerkt, niemand weiß, wie es ausgesehen hatte vor der Eiszeit. Vielleicht war es ein Tier oder ein warmer Golf in einem Meerbusen.
Irgendwann wurde es heiß. Sehr, sehr heiß. Es glühte wie ein Eisen in einem Ofen, in der Hand eines Arbeiters in einer Fabrik.
Es hatte viele Gesichter. Bis zum Schluss konnte niemand ein genaues Bild von ihm machen. Aber es war schön.
Es ist der Gründer von Jugo-Jugoslavia, eine Anspielung an Tito, den Gründer und diktatorischen Staatschef von Jugoslawien. Als Bon Park in Belgrad für das Stück recherchierte, wollte er herausfinden, wie sehr diese Jugo-Nostalgie auch mit Tito zu tun hat.
Ich habe mir das Tito-Museum angeschaut und war total begeistert davon, von diesem Mausoleum. Weil auch das sozusagen, glaube ich, jetzt in einem westlichen Staat, in der Schweiz eben oder in Deutschland, glaube ich, wäre das alles wie so viel kritischer aufgearbeitet worden, glaube ich. Und das war so, alles, was da hing, war total die Huldigung. Also dass dieser blaue Zug und dann so eine Miniatur davon und wie cool der war. Und dann sind da diese ganzen Uniformen und seine Smoking, seine Pfeife, Geschenke, die er von Helmut Kohl bekommen hat, so ein Alphorn von Kissinger bekommen hat, aber auch eben von Khrushchev und so, ne? Also dieses Worshipping.
Tito ist bis heute eine ambivalente Figur. Das sagt auch die Historikerin Marie-Janine Kalik. Sie ist Professorin für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie hat ein Buch über die Geschichte Jugoslawiens und über Tito geschrieben.
Tito war eine komplexe Gestalt, deswegen war er auch so interessant. Er hatte tatsächlich etliche Qualitäten, würde ich sagen, auch staatsmännische Qualitäten. Tito war auch ein begnadeter Politiker, und er hat das verstanden, mit den Mächten zu verhandeln. Und er hat es nach dem Zweiten Weltkrieg verstanden, Jugoslawien einen respektierten Platz in der Weltordnung zu verschaffen. Das muss man ihm sicherlich zugute halten.
Auf der anderen Seite stünden aber die vielen Defizite von Titos Jugoslawien, die schwache Wirtschaftsleistung, mangelnde Demokratie und Korruption, sagt Marie-Janine Kalik.
Dieses wohlhabende, goldene Jugoslawien hat seinen Wohlstand mit Krediten erkauft, hat sich unfassbar hoch verschuldet, was dann auch langfristig wirtschaftlich zum Problem geworden ist. Die Freiheitsrechte waren beschränkt, also es gab Berufsverbote. Die Medien waren zwar nicht offiziell zensiert, aber tatsächlich eben doch und zumindest auch gelenkt. Es gab eine Geheimpolizei, die politische Gegner des Systems aufgespürt hat, zum Teil im Ausland. Also es gab auch viele Schattenseiten.
Eine Utopie klingt definitiv anders. Wie ist es also möglich, dass Menschen, die damals in Jugoslawien gelebt haben, heute diese Zeit so idealisieren und romantisieren?
Diese Jugonostalgie erzählt uns vor allem etwas über die Gegenwart und weniger über die Vergangenheit. Das Motiv und der Hintergrund dieser Stimmung ist natürlich der furchtbare Krieg, der in Jugoslawien geherrscht hat. Und der Nationalismus, die Wirtschaftsmisere, die bis heute viele Menschen in die Verzweiflung treibt. Und das führt dazu, dass sich viele nach einfach besseren Zeiten sehnen und in die Geschichte blicken und ihre Hoffnungen auf die Vergangenheit projizieren.
Marie-Janine Kalik sieht noch einen anderen Grund für die Jugonostalgie.
Was ich glaube, ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass dieses Jugoslawien den Menschen in gewisser Weise Selbstachtung und Respekt und eine Würde gegeben hat. Jugoslawien und besonders Tito waren international sehr anerkannt, genossen höchstes Ansehen in Ost und West. Und heute sind die Balkanländer, ist das, wo früher Jugoslawien war, doch eher, ja, wird gesehen als rückständig, barbarisch. Auf jeden Fall, also die Balkanesen sind irgendwie die Schmuddelkinder der Nation. Und man möchte doch auch gerne wieder wer sein in Europa.
War Jugoslawien aber, trotz aller Defizite und des blutigen Zerfalls in den 1990er Jahren, der Versuch einer Utopie?
Wenn man das im Nachhinein überhaupt so sagen kann, dann würde ich doch betonen, dass dieser jugoslawische Staat den Versuch repräsentiert hat, wie heute in der Europäischen Union, Gemeinschaft aufzubauen, die den Menschen ermöglicht, friedlich und solidarisch zusammenzuleben, und zwar Menschen ganz unterschiedlicher Volkszugehörigkeit, Religion, ein Staat, in dem gut nachbarschaftliche Beziehungen, wenn man das so ausdrücken möchte, Staatsräson waren, was mehr oder weniger gut funktioniert hat, viele Jahre einigermaßen gut funktioniert und dann gegen Ende hin leider auch nicht mehr.
Die Utopie Jugoslawiens ist gescheitert. Genauso scheitert auch die Utopie Jugoslawiens auf der Bühne in Bern. Für den Autor Bon Park geht es in seinem Stück aber weniger um das Scheitern, sondern vielmehr um den Gedanken der Utopie an sich.
Dieser utopistische Gedanke ist also, wo wir in einer Welt leben, in der die letzte große politische Idee über 150 Jahre her ist, wo Karl Marx irgendwie sich was ausgedacht hat, wie wir als Welt zusammenleben können, als Gemeinschaft, und seitdem sozusagen keine große Idee mehr entstanden ist, die alle kennen, von der man sagen kann, hey, lass uns das probieren, außer vielleicht in Klammern das bedingungslose Grundeinkommen oder so. Und das finde ich irgendwie interessant oder auch auf eine Art traurig. So. Aber ich weiß gar nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber erstmal macht es einen natürlich so traurig, dass wir gut darin sind, alles schwarz zu sehen und dass immer alles schlimmer wird, aber scheinbar über 7 Milliarden auf der Erde sind und wir es aber irgendwie nicht schaffen, uns was anderes auszudenken.
In diesem Sinne sieht Bon Park auch eine Art Hoffnung in dieser gescheiterten Utopie. Wenn es einmal gut war, dann kann es auch wieder gut werden.
Dass man so einen Glimpse bekommt, so einen kleinen Funken von Hoffnung und nochmal so eine Idee von, dass man auch anders miteinander sein kann, dass es auch andere Ideen gibt, auch wenn es nicht die ist, aber dass es sich vielleicht lohnt, über andere Dinge nachzudenken, als sich zu verfahren in dem, wie es jetzt ist.
Wenn meine Eltern mir von Jugoslawien erzählen, dann sehe ich diesen Funken Hoffnung in ihren Augen. Trotz der Romantisierung, trotz des damaligen Scheiterns, trotz des blutigen Zerfalls. Denn wenn es einmal gut war, dann kann es auch wieder gut werden. Das Stück Jugo-Jugoslavia in den Widmerhallen der Bühnen Bern erzeugt ebenfalls diesen kleinen Funken der Hoffnung.
Igor Basic, der hier auch ein bisschen von sich selbst erzählt hat. Das Stück, auf das er geschaut hat, Jugo-Jugoslavia, erstmals in deutscher Sprache, das hat morgen Premiere, in der Inszenierung übrigens von Anita Vulesica, ist zu sehen in den Widmerhallen der Bühnen Bern und bis Anfang Juni dort zu sehen. Szenenwechsel, Künste im Gespräch, in Kontext. Szenenwechsel und es geht in die Bretagne, in ein Haus mit einer Wohngemeinschaft, Onkel, Nichte und Neffen. Das ist das Setting in Rebecca Gieslers Roman. Der ist zunächst auf Französisch erschienen und wurde auch ausgezeichnet. Nun gibt es den Roman auch auf Deutsch und, das ist eher selten, von der Autorin selbst übersetzt. Er heißt im Original Doncle, auf Deutsch Vom Onkel, und Katja Schönherr hat mit der Autorin über ihr Debüt und über das Schreiben in zwei Sprachen gesprochen.
Rebecca Giesler, wie lautet denn der erste Satz Ihres Romans auf Deutsch?
Mitten in der Nacht wache ich mit der Gewissheit auf, dass der Onkel nicht mehr da ist. Und als ich dann schlaftrunken die Toilettentür öffne, sehe ich, dass er durch die Toilette verschwunden sein muss.
Und wie lautet er auf Französisch?
Une nuit, je me suis réveillée avec la certitude que l'oncle s'était enfui par le trou des toilettes. Et alors, poussant la porte des cabinets, j'ai constaté que l'oncle, en effet, s'était échappé par le trou des toilettes.
Haben Sie jetzt das Gefühl, eine der beiden Versionen ist Ihnen näher?
Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, das Deutsche ist mir näher, weil das Französische ist mir näher. Ich habe diesen Satz schon etliche Male gelesen und ich habe diesen Text auch zuerst auf Französisch verfasst.
Sie sind in Zürich geboren und aufgewachsen, aber zu Hause wurde Französisch gesprochen, weil Ihre Mutter Französin ist.
Genau.
Französisch ist Ihre Muttersprache.
Genau, Französisch ist meine Muttersprache. Ich habe aber die Schulausbildung in Zürich gemacht.
Jetzt haben Sie das Buch einmal auf Französisch, einmal auf Deutsch geschrieben. War es eine Übersetzung oder war es ein Zweimal-Schreiben?
Ich würde eher sagen, es war ein Zweimal-Schreiben. Und es ist wie auch eine Erweiterung. Also die französische Version erschien im August und dann habe ich viele Lesungen gehabt und viel darüber gesprochen. Und dann denkt man den Text irgendwie auch automatisch wieder weiter. Und die deutsche Fassung war wie eine Möglichkeit, diesen Text noch auszuarbeiten. Und es gibt teilweise Änderungen oder Zusätze, die nicht in der französischen Version vorkommen.
So, wo Sie gedacht haben, ah, das könnte noch rein. Das,
genau, das, ah, das fehlt. Das habe ich jetzt in der französischen Version verpasst.
Um erstmal auf den Roman zu kommen. Wir sind also in einem Haus in der Bretagne. Nichte und Neffe sind bei ihrem Onkel. Es wird nicht so ganz klar, warum Nichte und Neffe da sind. Erzählt wird aus der Perspektive der Nichte. Und Nichte und Neffe kennen das Haus und den Onkel sehr gut, weil sie dort früher schon immer ihre Ferien verbracht haben.
Genau.
Und da gibt es im Buch eine sehr schöne Rückblende auf diese gemeinsame Ferienzeit. Da würde ich Sie bitten, uns die mal vorzulesen.
Gerne. Früher, als wir alt genug waren, um unser eigenes Alter zu kennen, merkten wir nicht, dass unser Onkel deutlich älter war. Der Onkel bastelte uns indianische Kopfbedeckungen und Piratenschwerter aus Pappe und es war immer er, der die Spielsachen austeilte oder ans Fenster in den oberen Stock rannte, um den Bumerang meinem Bruder zuzuwerfen, der mit zusammengekniffenen Augen und erhobenen Händen im Garten auf den Anflug wartete. An manchen Tagen führte uns der Onkel durch die Bucht, wo er uns zeigte, wie man Wellhornschnecken vom Felsen klaubt und roh verschluckt. Denn der Onkel verschlang Wellhornschnecken mit Schale und er verschlang auch Meeresschnecken und Schwertmuscheln, Algen und Tintenfische. Der Onkel war wie ein Oger und damals war er zwar eher dünn und weich, aber stark genug, um uns auf seinem Rücken zu tragen und beweglich genug, um sich im Garten unter der Hecke zu verstecken. Jedes Mal, wenn wir mit unserer Mutter in den Ferien aus der Schweiz hierher reisten, verbrachte der Onkel ganze Tage damit, mit uns zu spielen. Er hatte nichts Besseres zu tun, denn damals arbeitete er noch nicht in der Abtei und er hörte nur auf zu spielen, um an seiner Zigarette zu paffen. Die Zigarette war vielleicht das Einzige, was uns voneinander unterschied, ihn, den Onkel, von uns Kindern, den echten Kindern.
Ja, vielen Dank, Rebecca Giesler, für diesen Auszug aus Ihrem Debütroman Vom Onkel. Man hört's schon raus, der Onkel ist ein eher spezieller Typ. Wie würden Sie ihn beschreiben?
Man könnte vielleicht sagen, eines dieser Menschen, die ein bisschen am Rande der Gesellschaft leben, so wie wir aber schlussendlich vielleicht auch alle sind. Aber was ihn ausmacht, ist, dass er eigentlich in seinem eigenen Universum lebt. Also er arbeitet zwar, aber er lebt seit 30 Jahren in diesem Haus alleine und er hat wie seine eigenen Gewohnheiten, seine eigenen Rituale.
Und er hat, das fand ich sehr bildhaft, er hat diesen Lauch auf dem Kopf. Was ist mit diesem Lauch gemeint?
Das konnte ich jetzt nicht so übersetzen als Lauch, sondern es ist ein Poirot. Und ein Poirot auf dem Kopf ist so wie eine Art, wie eine so Warze oder ein Muttermal, aber so ein dickes Muttermal auf dem Kopf. Und der hat das und der Neffe, also der Bruder der Erzählerin, der starrt immer auf diesen Kopflauch, weil der so eklig irgendwo am Hinterkopf hängt.
War das eine schwierige Stelle für die deutsche Fassung, weil es ja keine Entsprechung für diesen Poirot im Deutschen gibt?
Ja, also allgemein, ich glaube, es gibt mehrere Wörter, die man nicht so eins zu eins übersetzen kann. Und das ist ja oft so, wenn es, also bei mehreren Sprachen sind ja auch mehrere Kulturen und mehrere Welten eigentlich da, die man nicht eins zu eins übersetzen kann, wie diese Wörter. Eigentlich war es für mich eher ein Spiel und es war nicht schwierig, denn ich dachte ja, wenn ich das erklären kann, dann ist das eigentlich auch eine Übersetzung und es funktioniert auch und vielleicht funktioniert es noch besser, weil wenn ich dann auf einmal über den Lauch spreche, dann kommt ja auch irgendwie dieses merkwürdige Bild zum Vorschein, weil man auf Deutsch nie einen von einem Lauch sprechen würde. Vor allem ein Lauch ist ja eher so lang, also ich weiß auch nicht warum in Frankreich. Ich glaube, es ist eher, weil da zum Teil noch so ein bisschen so Härchen drauf sind.
Ich habe mir auch die Härchen, die da so rauswachsen, genau, vorgestellt. Gab es noch andere Wörter, die Sie umschreiben mussten in der deutschen Fassung, weil es kein deutsches Äquivalent gibt?
Die größte Schwierigkeit war tatsächlich der Titel eigentlich. Weil dunkle auf Französisch mit D Apostroph ist eigentlich nicht korrekt. Es würde heißen de l'oncle, also vom Onkel ist de l'oncle. Aber dieses Apostroph widerspiegelt einerseits diese merkwürdige und bizarre Art des Onkels, aber andererseits auch mein Verhältnis zur Sprache in diesem Buch. Also diese langen, teilweise fast inkorrekten Sätze, dieses ein bisschen holprige, nicht normale. Und das steht alles im Titel, auch dunkler Französisch. Und leider habe ich keinen entsprechenden Titel auf Deutsch gefunden. Deshalb heißt das einfach ganz normal vom Onkel.
Ich habe mich tatsächlich gefragt, warum es nicht über den Onkel heißt.
Ja, das war auch...
Stand zur Debatte?
Ja, stand auch zur Debatte.
Gab es noch andere Wörter, die schwierig waren?
Ich glaube, es waren weniger die Wörter, weil eben die konnte ich entweder erklären... Oder ich habe sie auf Französisch gelassen und erklärt oder dann habe ich ein anderes Wort gefunden. Aber ich glaube, was vielleicht schwieriger war, war tatsächlich diesen Rhythmus beizubehalten. Und weil jede Sprache hat wie seine eigene Musikalität und einen eigenen Klang. Und das funktionierte nicht immer. Und wie ich gesagt habe, weil das Französisch ist für mich meine Muttersprache, eine Familiensprache und auch eine Kindersprache. Und die deutsche Sprache ist meine Schulsprache. Also ich habe die deutsche Sprache gelernt als Schulsprache, fehlerlose Sprache, wie man richtig schreiben muss. Und dann, als ich das Deutsche verfasst habe, war es teilweise nicht natürlich. Also die langen Sätze sind noch hier, also die sind da, aber weniger als im Französischen, weil ich vielleicht also unterbewusst habe ich trotzdem diesen korrekteren Bezug zur deutschen Sprache, würde ich sagen. Und teilweise mussten da mehr Punkte hin.
Das heißt, die Sätze im Französischen sind noch länger.
Genau.
Obwohl sie auch im Deutschen schon ziemlich
lang sind.
Sie sind ziemlich lang, aber man kommt wahnsinnig gut mit und sie sind auch nicht verschachtelt. Man kann dem sehr gut folgen, aber eben, es hat dann auch manchmal einen Satz eine Länge von zwei Seiten. Vielleicht wäre es jetzt an der Stelle schön, nochmal ein Beispiel zu hören von einem Satz, der fast zwei Seiten füllt. Da geht es um den Onkel etwas weiter hinten, als sich sein Gesundheitszustand ein bisschen verschlechtert hat.
Der Onkel litt seit seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus an Inkontinenz. Und da ich einen leichten Schlaf habe, lag ich oft mit weit geöffneten Augen im Bett und hörte zu, wie der Onkel mitten in der Nacht die Treppe hinunterstieg und die Toilettentür öffnete. Und ich hörte zu, wie er sich erleichterte und auf der Toilette stöhnte, manchmal länger als eine Stunde. Und ich weiß nicht warum, aber wenn der Onkel nachts auf der Toilette saß, ließ er die Tür immer offen. Und ich traute mich nie aufzustehen, um ihn zu bitten, die Tür zu schließen, sondern ich blieb in meinem Bett liegen und hörte zu. Und der Onkel schimpfte mit sich selbst. Oh Junge, sagte er, und oh Scheiße, wenn es bereits zu spät war. Und wenn es bereits zu spät war, dann eilte er ins Badezimmer, wo er den Duschstrahl anmachte, das Wasser laufen ließ. Und dann ging er zurück zur Toilette und sprach dabei weiter mit sich selbst und auch längere Sätze, die ich nicht immer verstehen konnte, weil er doch die Feinfühligkeit hatte, diese Dinge zu flüstern. Und es war, als ob er mit jemandem sprechen würde. Und nachdem er das Klo gespült hatte, ging er zurück ins Badezimmer, ohne aufzuhören zu flüstern, und stellte den Wasserstrahl ab. Und dann ging er in die Küche, wo die Waschmaschine steht, und ich konnte ihn noch vor der Waschmaschine stöhnen hören. Wahrscheinlich, weil er sich bücken musste, um das Waschprogramm zu wählen. Und ich konnte immer genau erraten, was er tat. In der Küche steckte er seine schmutzige Unterhose in die Maschine und ließ eine ganze Maschine für eine einzige schmutzige Unterhose laufen. Und in der Morgendämmerung gab es immer noch Flecken am Waschbecken, auf der Kloschüssel und auch auf dem Boden. Und mein Bruder zögerte nicht, den Onkel zu wecken und ihm zu sagen, er solle sauber machen oder Windeln für Erwachsene anziehen, wenn es wirklich nicht mehr ginge. Aber einmal waren die Erdnüsse schuld und ein anderes Mal der Fruchtsaft. Und der Onkel holte einen Lappen und heißes Wasser, um die Toilette zu reinigen, wie sein Neffe ihn gebeten hatte.
Das war also ein einziger Satz aus dem Debütroman von Rebecca Giesler. Wir haben es schon angesprochen, der Onkel ist ein komischer Typ. Er nimmt es mit der Körperhygiene nicht so genau. Sein Zimmer ist eine einzige Müllhalde. Auf der Jogginghose sind immer Flecken. Er spuckt beim Reden und beim Essen. Also man könnte schon Ekel empfinden, aber das kommt nie rüber. Sondern die Nichte hat eine sehr liebevolle, respektvolle Sicht auf ihn. War das so Ihre Absicht?
Also meine Absicht war vor allem auch, dass die Nichte nicht wertet. Man könnte fast behaupten, dass die Nichte ein bisschen im Hintergrund ist. Sie ist gar nicht so präsent wie die anderen Figuren, sondern sie ist tatsächlich in einer Beobachterposition. Und das war eigentlich mein Anliegen und auch das Interessante am Schreiben und auch das Interessante an der Sprache. Für mich zählte ein genaues Hinschauen. Wenn man genau hinschaut, dann verwandelt sich eigentlich der Alltag. Also manche sagen auch, ja, dieser komische Alltag, aber der ist gar nicht so komisch. Es ist einfach dieses genaue Hinschauen.
Ist das Ihre Sicht auf die Welt? Je länger man ein Ding anguckt, umso skurriler wird es?
Ja, und der Onkel hat ja etwas Ungreifbares irgendwie. Für mich hat alles etwas Ungreifbares. Und auch das Schreiben hat etwas Ungreifbares. Also man muss dann mit den Wörtern arbeiten und sie irgendwie weiterziehen, um irgendwie den Gedanken zu finden, den man eigentlich haben will. Und mich interessieren alltägliche Dinge und diese alltägliche Dinge genau anzuschauen und dann entfaltet sich etwas Skurriles. Ich glaube schon, dass das irgendwie ein Punkt ist, der mich interessiert.
Arbeiten Sie an einem zweiten Roman?
Langsam. Ja, also ich versuche langsam wieder ins Schreiben zu kommen und ich habe schon ein paar Ideen, aber das ist alles noch sehr frisch.
Das zweite Buch, an dem Sie arbeiten, wird das zuerst auf Deutsch oder auf Französisch erscheinen?
Erscheinen weiß ich leider nicht. Ich hoffe, es sind beide Sprachen. Aber ich arbeite zurzeit tatsächlich eher auf Französisch. Aber ich muss auch sagen, dass immer, wenn ich schreibe, arbeite ich mit beiden Sprachen. Also es ist eine Art Hin und Her, eine Art immer wieder Übersetzen, um mich selbst eigentlich besser zu verstehen, um zu verstehen, was ich genau am Schreiben bin und was ich genau sagen will. Also es gibt tatsächlich Momente, wo ich einen Abschnitt auf Deutsch übersetze und dann vom Deutschen wieder zurück ins Französische übersetze und so weiter.
Die Autorin Rebecca Giesler, die sich mit Katja Schönherr unterhalten hat. Gieslers Roman heißt Vom Onkel in der deutschen Übersetzung und ist erschienen im Atlantis Verlag.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.